Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Eine Untersuchungskommission hat wissenschaftliches Fehlverhalten bei zwei Tübinger Hirnforschern festgestellt, darunter der bekannte Neurowissenschaftler Nils Birbaumer. Mehr dazu gleich. Außerdem blicken wir darauf, welche besonderen Herausforderungen für Medizintechnik in Entwicklungsländern gelten. Und wir berichten über eine Studie, in der die Besiedlung der amerikanischen Arktis durch Inuit und Co. anhand von alter DNA rekonstruiert wurde. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Nils Birbaumer ist einer der renommiertesten Hirnforscher Deutschlands. Vor einigen Jahren meldete sein Team im Fachblatt PLOS Biology einen Durchbruch. Man habe einen Weg gefunden, mithilfe einer Hirnkappe mit vollständig gelähmten Patienten zu kommunizieren. 2018 waren Zweifel an der Studie laut geworden. Nun bescheinigt eine Untersuchungskommission Nils Birbaumer und einem seiner Kollegen wissenschaftliches Fehlverhalten. Ich habe kurz vor der Sendung mit Bernd Engler telefoniert, Rektor der Universität Tübingen, die jetzt über die weiteren Schritte in dem Fall entscheiden muss. Meine erste Frage war, was im Einzelnen die Ergebnisse der Untersuchungskommission sind.
Ja, die Ergebnisse beziehen sich auf etwa vier zentrale Punkte. Einmal, dass es bei der Auswertung der Ergebnisse für die Publikation im PLOS Biology eine durchaus hochselektive Datenauswahl gab, dass Daten vorlagen, die allerdings nochmal bewertet wurden, zum Teil aufgrund persönlicher Entscheidungen von Herrn Birbaumer, ob diese Daten geeignet sind für die Auswertung oder nicht. Zweitens, die fehlende Offenlegung von Daten und vor allen Dingen auch der Skripten, mit denen sie per Computerprogramm ausgewertet wurden. Letztendlich wurden in der Publikation Dinge angesprochen, für die uns keine Daten vorgelegt werden konnten, also beispielsweise Daten von Elektroenzephalogrammen, die letztendlich sehr wichtig waren für die Feststellung, dass Kontakt zu den Patienten hergestellt werden konnte. Es gab auch fehlende Daten. Das liegt einfach daran, dass zwischen den Angaben, an wie vielen Tagen solche Gehirn-Computerschnittstellen etabliert worden waren und der tatsächlichen in der Publikation genannten Daten Diskrepanzen entstanden. Und vor allen Dingen ging es dann auch darum, dass Daten möglicherweise falsch analysiert wurden. Das liegt schlicht und einfach daran, dass viele Prozesse, die für die Datenanalyse entscheidend sind, nicht mit weiteren Daten hinterlegt werden konnten.
Die Kommission hat Ihnen, hat dem Rektorat der Universität Tübingen nun eine Reihe von Konsequenzen vorgeschlagen. Welche sind das und wie gehen Sie jetzt damit um?
Also zum einen wurde vorgeschlagen, die Publikation zurückzuziehen und die Zeitschrift PLOS Biology zu informieren, die geeigneten Schritte zu einer Korrektur dieser Publikation vorzunehmen. Wir werden natürlich auch die Förderinstitutionen, die die Studien über viele Jahre mitfinanziert haben, informieren müssen, dass auch diese Förderinstitutionen geeignete Schritte unternehmen können, wie sie mit Effenwellenrückforderungen umzugehen haben. Wir werden die Krankenkassen zu informieren haben, über die natürlich viele Behandlungsschritte abgerechnet wurden. Und darüber hinaus werden wir natürlich insgesamt zu prüfen haben, wie die Universität Tübingen sich dem Wissenschaftler gegenüber in Zukunft verhält. Er ist momentan Seniorprofessor an der Universität. Und wir müssen eben prüfen, ob die Grundlage für die Aufrechterhaltung dieses Status noch gegeben sind.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Welche Konsequenzen könnte denn dieser Fall für den doch berühmten Hirnforscher Nils Birbaumer haben, der eben noch als Seniorprofessor an der Universität Tübingen beschäftigt ist und an dieser Studie beteiligt war?
Ja, also wir werden jetzt natürlich nicht sofort Konsequenzen ankündigen, denn wir müssen natürlich auch nochmal prüfen, wie dienstrechtlich das eine oder andere zu bewerten sein wird. Im Falle eines Entzugs einer Seniorprofessur sind natürlich einige Privilegien dann auch eingeschränkt, die bisher galten, nämlich die Nutzung von Räumlichkeiten, die Nutzung von Instrumenten, der Zugang zu unseren großen Servern und so weiter und so fort. Aber ich glaube, um letztendlich diese Konsequenzen en Detail beschließen zu können, brauchen wir auch nochmal die Auswertung der Ergebnisse der fachlichen Begutachtung der Schlussfolgerungen, die der Neurowissenschaftler aus dem Datenbefund zunächst mal erhoben hat. Das ist noch zu leisten, aber für uns war zunächst mal der erste wichtige Schritt festzustellen, ob die Voraussetzungen für gute wissenschaftliche Praxis gegeben sind. Und wir müssen zu unserem großen Bedauern feststellen, dass dem leider nicht so ist.
Gibt es denn schon Vorschläge oder Ideen dazu, wie jetzt mit den Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen umgegangen wird, bei denen eventuell durch diese PLOS Biology Studie oder die Untersuchung dafür Hoffnungen ausgelöst wurden, die jetzt gegebenenfalls ein Stück weit revidiert werden müssen?
Also in der Tat sind ja viele Patienten bzw. deren Angehörige davon ausgegangen, dass tatsächlich der Kontakt zu vollständig gelähmten Patienten, also diesen Locked-in Patients, hergestellt werden könnte. Und viele Hoffnungen haben sich natürlich auf dieses Verfahren gerichtet. Wir werden den betroffenen Patienten und ihren Angehörigen ein Angebot machen, sie zu beraten, wie sie mit dieser Einschränkung der bisher erhobenen Ergebnisse und der Erwartungen, die in diese Ergebnisse gesetzt wurden, umzugehen haben. Wir werden auch psychologische Beratung anbieten, sofern das notwendig sein sollte, denn wir haben natürlich auch eine Bringschuld genau diesem Patienten gegenüber.
Wissenschaftliches Fehlverhalten bei Tübinger Hirnforschern. Informationen und Einschätzungen dazu waren das vom Rektor der Universität Tübingen, Bernd Engler. OP-Leuchten, Prothesen oder mobile Röntgengeräte. Medizintechnik wird immer besser. Doch 80% der Weltbevölkerung haben dazu keinen Zugang. Der Grund? Moderne Medizintechnik ist für die Bedingungen in Entwicklungsländern oft nicht geeignet und außerdem viel zu teuer. Doch allein schon wegen der großen Zahl an Patientinnen und Patienten ist der Markt in diesen Ländern auch für Hersteller aus Deutschland oder den USA interessant. Die passende Medizintechnik zu entwickeln, ist allerdings oft kompliziert, hat Katharina Nikolait recherchiert.
Eine Werkhalle an der Technischen Universität München. In jedem Winkel stehen Zentrifugen, Unterdruckkammern und Präzisionsfräsen. Doch Fabian Jodeit entwickelt Medizintechnik für Entwicklungsländer und muss auf die Hilfe dieser Maschinen verzichten. In Äthiopien scheiterte er schon mit seinem mitgebrachten 3D-Drucker an der Infrastruktur. Der Ingenieur wollte damit den Prototypen für ein künstliches Sprunggelenk herstellen, das bei einer einfachen Prothese den Knöchel ersetzen soll.
Wir haben so viele Stromausfälle in Äthiopien gehabt, wir konnten nicht ein einziges Teil in Originalgröße im ersten Durchgang fertigen, weil wir einfach die 20 Stunden unterbrechungsfreie Stromversorgung nicht hatten. Das ist natürlich ein ganz klares Indiz, dass das vergessen werden kann.
Fabian Jodeit hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Medizintechnik beschaffen sein muss, damit sie für Entwicklungsländer überhaupt in Frage kommt. Fallstricke kennt er viele, zum Beispiel bei Messsystemen für die Diagnostik.
Für eine Kalibrierung braucht man Kalibrierflüssigkeiten, die sind irgendwann aufgebraucht. Das soll bedeuten, viele Geräte werden einfach über Jahre nicht kalibriert. Das hat dann zur Folge, dass ein einfaches Blutbild, das ist dort häufig nicht so einfach, weil man erstmal auf 3, 4 vorhandenen Geräten misst, um dann den Mittelwert daraus zu bilden.
Bei seinen Recherchen hat Jodeit jede Menge Gerät aus Europa entdeckt, das ungenutzt verstaubte. OP-Lampen, für die es keine passenden Leuchtmittel gab, oder Maschinen, für die vor Ort keine neuen Sicherungen zu kaufen waren. Am sinnvollsten wäre Medizintechnik, die schon bei der Entwicklung an die Ersatzteile denkt und im Land selbst kostengünstig produziert wird. 3D-Drucker sind da höchstens ein kleiner Teil in der Produktionskette.
Dann sieht man hier 3D-gedruckte Positivteile, die wir dann aber nicht als Produkt vorgesehen haben, sondern wir haben die verwendet, um einen lokalen Sandguss umzusetzen.
Fabian Jodeit hält ein Gussstück aus Aluminium in die Höhe, ein Bauteil seines preisgünstigen künstlichen Sprunggelenks.
Für unsere Verhältnisse würde man gar nicht vermuten, dass das eine Gießerei abbildet, diese Werkstatt. Aber mit den Umgebungsbedingungen müssen wir uns einfach auseinandersetzen.
In Deutschland kostet eine Prothese heute im besten Fall 6.000 Euro. Maximal 200 Euro soll die mit Jodeits Sprunggelenk kosten. Das ist nur möglich, wenn für die Produktion aller Komponenten in Äthiopien Werkstätten gefunden werden. Günstige Medizintechnik für Entwicklungsländer zu entwickeln, das sei schon aus humanitären Gründen geboten, findet Jodeit. Aber er ist sich sicher, dass darin auch ein interessanter Markt steckt, was inzwischen auch große Firmen erkennen. Die Ausstellungshalle des Siemens Healthineers im fränkischen Forchheim. Alle Maschinen, die hier präsentiert werden, sind technisch auf dem allerneuesten Stand. Dr. Ronald Fröhlich erklärt einen mobilen Röntgenapparat, der von Zimmer zu Zimmer gefahren werden kann, und zeigt gleichzeitig eine einfache Variante, die statt mit digitalen Bilddateien ganz klassisch mit Filmaufnahmen arbeitet.
Der nächste Punkt ist, was die Leistungsfähigkeit des Generators betrifft für die Erzeugung der Röntgenstrahlung. Das Gerät hat hier also 35 Kilowatt Röntgengenerator. Das hier hätte jetzt 10 Kilowatt. Dann ist das System motorisiert. Das muss ich mechanisch schieben. Ich muss es immer in die Steckdose stecken, um Aufnahmen zu machen. Also man sieht halt doch deutlich im Funktionsumfang reduziert, aber eben deswegen auch deutlich kostengünstiger.
Diese abgespeckte Version des mobilen Röntgengeräts kostet nur 20% der Hightech-Variante und ist damit für Krankenhäuser in Entwicklungsländern schon eher erschwinglich. Und?
Je weniger Komponenten ich drin habe, Motoren und so weiter, desto günstiger sind die natürlich auch von der Wartung.
Obwohl es kompliziert ist, bei der Entwicklung von Geräten gleichzeitig den Bedürfnissen von Krankenhäusern in Europa und in Entwicklungsländern gerecht zu werden, lohnt sich dieser Aufwand. Zuverlässige westliche Technik ist beispielsweise in Indien sehr gefragt. Der Radiologe Jainendra Jain arbeitet an einem Krankenhaus in Jaipur und hält wenig von dem, was indische Medizintechniker anbieten.
Es gibt günstige Geräte aus lokaler Produktion, aber die fallen häufig aus. Deshalb sind sie für uns unbrauchbar. Deshalb entscheiden wir uns für Markenprodukte aus den USA oder auch für Siemens oder Philips. Wir sind auf diese Qualitätsgeräte angewiesen.
Das Potenzial, was sich dort entwickelt, ist sicher in diesen Entwicklungsländern riesig. Ja, mehr als wir das in den gesättigten Märkten sehen. Da sehen wir im Prinzip ein Austauschgeschäft. Dieses große Wachstumspotenzial treiben die sich entwickelnden Märkte.
Diese Wachstumsmärkte wird nur erschließen, wer seine Produkte an die Bedürfnisse in Entwicklungsländern anpasst.
Ein Beitrag von Katharina Nikolait. Inuit, Yupik und Aleuten, Namen von Bevölkerungsgruppen, die heute in der amerikanischen Arktis leben. Wer deren Vorfahren waren, wird seit langem diskutiert. Jetzt hat ein Forschungsteam mithilfe alter Skelettreste und modernster Technik die Besiedlung der Arktis erneut rekonstruiert und dabei nicht nur etwas über die Ahnen von Inuit und Co. herausgefunden, sondern auch über die genetische Herkunft der amerikanischen Ureinwohner, die eine sogenannte athabaskische oder Nadene-Sprache sprechen und wie die Navajo im Südwesten der USA leben. Ich habe vor der Sendung mit dem Studienautor Stefan Schiffels gesprochen, Genetiker am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Meine erste Frage: Wie hat man sich vor der aktuellen Studie die Besiedlung Amerikas vorgestellt?
Also man weiß schon seit längerem, dass die Besiedlung Amerikas, also der amerikanischen Kontinente, in drei Wellen sich vollzog. Die erste Welle kam vor etwa 15.000 Jahren mit den ersten Vorfahren der amerikanischen Ureinwohner. Und dann vor 5.000 Jahren gab es eine zweite Einwanderungswelle. Das sind die Bevölkerungsgruppen, die man dann in der Archäologie gruppiert hat unter dem Begriff Paleo-Eskimos. Und erst vor 1.000 Jahren kamen dann tatsächlich die Vorfahren der heutigen Inuit und Yupik in die Region. Und insbesondere die Rolle der Paleo-Eskimos, also dieser zweiten Einwanderungswelle, blieb immer so ein bisschen im Dunkeln. Man hat halt archäologisch klar beschreiben können, was diese Menschen gemacht haben und auch ungefähr wann sie kamen. Aber man wusste weder genau, woher sie kamen, und noch wusste man, wie sie sich mit den anderen in Amerika befindlichen Populationen zu der Zeit vermischt haben oder auch nicht. Und es war auch nicht klar, wie sie mit den heutigen Inuit genau zusammenhängen. Da gab es verschiedene Ergebnisse vorher.
Sie haben jetzt versucht, einige dieser weißen Stellen, dieser Wissenslücken zur Besiedlungsgeschichte zu schließen. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Also wir haben eine ganze Kassette von verschiedenen Methoden angewendet, sowohl basierend auf der DNA-Analyse heutiger lebender Populationen als auch der DNA-Analyse von Skelettresten mit sogenannter Ancient DNA, die wir eben aus Skelettresten extrahiert haben. Das ist uns bei 48 Individuen gelungen in dieser Studie, also eine relativ große Zahl. Und diese Individuen stammen aus verschiedenen Ecken Nordamerikas und Nordostsibiriens. Und durch die Herkunftsanalyse dieser Skelettreste oder der DNA aus diesen Skelettresten konnten wir eben nochmal genauer und direkter in die Vergangenheit schauen und die Bevölkerungsbewegungen und auch Vermischungen direkter nachvollziehen, als das vorher möglich war.
Woher stammen denn diese knapp 50 Proben, aus denen Sie die alte DNA isoliert haben? Wie sind Sie an diese teilweise Jahrtausende alten Proben dann gelangt?
Das sind natürlich archäologische Funde zunächst mal, die über Jahrzehnte gemacht wurden. Einige dieser Funde liegen auch schon viele, viele Jahre im Museum. Andere sind noch etwas frischer. Und unser Team sowie auch unsere Partner, insbesondere unser Partner David Reich von der Harvard Medical School, die gehen eben auf Archäologen zu, beziehungsweise schließen eben Netzwerke und versuchen eben an diese Funde zu kommen, insbesondere für DNA-Analysen. Und so kommen dann letztendlich kleine Knochenreste in unsere Reinräume, in unseren Labors, wo wir dann mit modernster Technik versuchen, die teilweise sehr dürftigen Reste an DNA zu extrahieren und zu analysieren.
Was sind die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Untersuchung? Also wo kann man jetzt genaueres sagen über die Besiedlung der amerikanischen Arktis, wo vorher vielleicht noch Verständnislücken waren?
Also ich würde sagen, es gibt zwei Hauptergebnisse. Das eine ist, dass ganz allgemein wir ein neues Modell aufgestellt haben, nachdem wirklich viele, viele verschiedene Gruppen, die heute in der Arktis vorzufinden sind und auch in der Vergangenheit, letztendlich auf Paläo-Eskimos zurückgehen. Das ist also was, was einige archäologische Modelle auch vorhergesagt haben, weil eben diese Paläo-Eskimos so lange in der Region blieben, dass man eben auch davon ausgehen kann, dass sie sozusagen auch am Ursprung diverser weiterer Gründungspopulationen waren. Und das gilt sowohl für Inuit und Yupik, aber auch für zum Beispiel die Aleuten und auch für amerikanische Ureinwohner, die athabaskische Sprachen sprechen oder sogar noch allgemeiner, die zu der sogenannten Nadene-Sprachfamilie gehören. Diese Menschen haben alle einen substanziellen Anteil Paläo-Eskimos-Erbguts in sich. Und das wurde zwar vorher schon mal vorgeschlagen von anderen Teams, aber wir haben es jetzt wirklich sehr, sehr umfangreich zeigen können mit viel neuer Methodik. Das ist das eine Resultat. Das andere Resultat, ich habe es eigentlich auch schon angekündigt, dass was man nochmal hervorheben sollte, ist vor allem eben das Erbgut in den amerikanischen Ureinwohnern der athabaskischen Sprachen. Hier war es eben so, dass die Wissenschaftscommunity sehr heftig diskutiert hat darüber, was für ein Erbgut in diesen Menschen steckt. Man hat sich irgendwann darauf geeinigt, ja, diese Menschen haben eine Komponente in ihrem Erbgut, die eben nicht auf die allererste Besiedlung Amerikas zurückgeht, sondern auf eine etwas jüngere Besiedlung aus Asien heraus. Aber es war eben unklar, ob es sich dabei um Paläo-Eskimos handelte oder um Vorfahren der heutigen Inuit oder um noch eine ganz andere Einwanderungswelle aus Asien. Und wir haben jetzt nochmal ganz klar zeigen können, dass es sich eindeutig um Paläo-Eskimos handelt.
Wird es irgendwann möglich sein, so eine Jahrtausende zurückliegende Besiedlungsgeschichte mehr oder weniger lückenlos zu rekonstruieren, mithilfe moderner molekularbiologischer Methoden, oder fehlt es da einfach an Proben aus dieser Zeit?
Prinzipiell sind wir ja jetzt schon seit ein paar Jahren dabei, die Lücken zu schließen. Und es gab ja in den letzten Jahren wirklich bahnbrechende Entdeckungen, vor allem zum Beispiel zur Geschichte Europas. Ich würde sagen, es gibt zwei limitierende Faktoren. Das eine ist, wie Sie es schon angesprochen haben, das Vorhandensein von Proben. Es gibt zum Beispiel Zeiten, das ist jetzt vor allem ein Problem in Europa, in denen zum Beispiel die Menschen ihre Toten nicht begraben, sondern verbrannt haben. Das sind natürlich Zeitperioden, in denen wir mit der DNA nicht viel ausrichten können, weil das Feuer eben die DNA zerstört. Das ist also das eine Problem, dass es nicht zu jedem Zeitpunkt wirklich Skelettreste einfach gibt. Das andere Problem sind aber auch natürlich inhärente limitierende Faktoren in der genetischen Analyse. Also wer schon mal so einen Herkunftstest gemacht hat, das kann man ja heutzutage kaufen, einfach eine Speichelprobe einschicken und dann bekommt man so eine Herkunftsanalyse, der weiß, dass die Auflösung dieser Tests eben ein gewisses Limit hat. Man wird nicht rausfinden können, aus welchem Dorf irgendein Vorfahre stammt. Genauso wenig können wir in unserer Forschung in der Populationsgenetik ganz genau feststellen, welche ganz subtilen verschiedenen Familienverbände aus welchen Landesteilen gekommen sind. Das heißt, hier gibt es auch immer ein Auflösungsproblem. Das kann man einfach nicht perfekt rekonstruieren. Also das ist, würde ich sagen, der zweite limitierende Faktor.
Die sogenannten Paläo-Eskimos haben deutliche genetische Spuren in der heutigen indigenen Bevölkerung Nordamerikas hinterlassen. Informationen dazu waren das vom MPI-Forscher Stefan Schiffels. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
Durchsichtige Zähne machen Drachenfische zu erfolgreichen Jägern. Drachenfische sind perfekt an ihren Lebensraum in der Tiefsee angepasst. Ihre schwarzen Körper sind in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Und wenn sie das Maul öffnen, sind ihre langen Zähne für ihre Beute so gut wie unsichtbar. Materialforscher aus Kalifornien haben jetzt herausgefunden, warum die Zähne kein Licht streuen oder brechen, wie sie in der Fachzeitschrift Matter berichten. Sowohl der Zahnschmelz als auch das Dentin im Inneren der Drachenfischzähne weisen Besonderheiten auf. Der Zahnschmelz besteht aus Nanokristallen, die die Lichtbrechung reduzieren. Im Dentin fehlen außerdem die sogenannten Dentinkanälchen, kleine Hohlräume, die den Zähnen anderer Tiere ihre Farbe geben.
Schmierende Sedimente versetzten Kontinente in Bewegung.
Die Plattentektonik, der Prozess, bei der die Kontinentalplatten der äußeren Erdhülle aneinander vorbeigleiten, hängt maßgeblich von Sedimenten ab, die als Schmierstoff zwischen den Platten wirken. Das haben Geologen aus Potsdam und Maryland berechnet. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature schreiben, ermöglichten erst die durch Erosionsprozesse an der Erdoberfläche vor etwa 3 Milliarden Jahren entstandenen Sedimente die Bewegungen der Kontinentalplatten. Und sie erhalten die Plattentektonik zusammen mit der Mantelkonvektion im Inneren der Erde bis heute aufrecht.
Mehr als 1 Million Menschen stecken sich jeden Tag mit einer sexuell übertragbaren Krankheit an.
Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor. Pro Jahr gibt es demnach weltweit 376 Millionen Neuinfektionen mit Trichomonaden, Chlamydien, Gonokokken oder Syphilis. Da die Erkrankungen zunächst ohne Symptome bleiben, wissen viele Betroffene nichts von ihrer Infektion und stecken andere an. Die 4 Krankheiten können für die Infizierten schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, darunter Unfruchtbarkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Arthritis, aber auch Eileiterschwangerschaften und Totgeburten. Die WHO empfiehlt deshalb mehr Tests und bezahlbare Medikamente sowie Aufklärung zur Vorbeugung.
Die menschliche Ausdauer hat eine feste Obergrenze.
Egal ob beim Ironman-Triathlon oder bei der Tour de France. Selbst bei extremen Ausdaueraktivitäten kann der Mensch maximal 2,5-mal so viele Kalorien verbrennen wie in der gleichen Zeit im Ruhezustand. Dann führt auch eine Aufnahme von noch mehr Nahrung zu keiner weiteren Leistungssteigerung. Das berichten britische Anthropologen im Fachjournal Science Advances. Kurzzeitig kann das Umsatzlimit zwar übertreten werden, etwa beim Start des Rennens, aber nach einer gewissen Zeit pendelt sich der Umsatz unterhalb der Grenze ein. Bei einer längeren Übertretung fängt der Körper an, eigenes Gewebe abzubauen, um seinen Energiebedarf zu decken. Ein Grund für das Limit könnte die begrenzte Kalorienaufnahmefähigkeit des Magen-Darm-Traktes sein, vermuten die Wissenschaftler.
2/3 der Indianerschutzgebiete im Amazonas sind gefährdet.
Rund 390 Millionen Hektar Regenwald sind aktuell als Schutzgebiet für Ureinwohner im Amazonas ausgewiesen. Mehr als 68% davon sind durch Abholzung und Bergbau bedroht. Das geht aus einer Studie des Instituto Socioambiental hervor, wie ein brasilianisches Nachrichtenportal berichtet. Minenunternehmen seien auch für einen Großteil der illegalen Abholzung in dem Gebiet verantwortlich, heißt es weiter.
In Deutschland leben wieder mehr Luchse.
135 Tiere lebten 2018 wild im Bundesgebiet und damit 20 mehr als im Vorjahr. Das meldet das Bundesamt für Naturschutz, das regelmäßig die Bestände überprüft. Trotzdem sind die Luchse in Deutschland weiterhin stark gefährdet. Die Tiere kommen hauptsächlich in 3 größeren Gruppen in Ostbayern, Rheinland-Pfalz und zwischen dem Harz und Nordhessen vor. Die registrierte Zunahme ist laut BFN vor allem auf ein Auswilderungsprojekt in Rheinland-Pfalz zurückzuführen, bei dem es zuletzt 2 Jungtiere gab.
Sternzeit, 6. Juni, Mondfeuerwerk über Canterbury. Die Mondsichel leuchtet heute und an den kommenden Abenden am Westhimmel. Mit viel Glück zeigt der Blick nach oben Erstaunliches. Plötzlich teilte sich das obere Horn der Mondsichel, Funken sprühten von der Sichel in den Himmel und der Mond zuckte wie eine verwundete Schlange. Berichtet ein Chronist über eine Begebenheit, die 1178 5 Mönche im englischen Canterbury beobachtet haben. Lange Zeit spekulierten Fachleute, die Mönche könnten Zeugen des Einschlags eines großen Meteoriten geworden sein. In der Tat haben Raumsonden einen recht jungen Krater entdeckt, der knapp hinter dem oberen Rand der Sichel liegt. Jung ist allerdings relativ, denn der gut 20 Kilometer große Krater Giordano Bruno muss gut 1 Million Jahre alt sein. Die Flächen mit Auswurfmaterial in seiner Umgebung sind selbst voller kleinerer Krater. So viele Einschläge in nur gut 800 Jahren kann es dort nicht gegeben haben. Zudem hätte es nach so einem Treffer einen wochenlangen Sternschnuppenregen geben müssen, doch derlei ist nicht überliefert. Wahrscheinlich haben die Mönche beobachtet, wie ein Meteorit in die Erdatmosphäre eingetreten und dabei explodiert ist. Der Brocken aus dem All ist offenbar genau so auf Canterbury zugeflogen, dass sich das Schauspiel vor dem Mond abgespielt hat. Der vermeintliche Einschlag lag allein an der Perspektive. Mit Teleskopen lassen sich immer wieder sehr kleine Treffer auf dem Mond erfassen. Mit bloßem Auge wäre das wohl nur bei den sehr seltenen, fast kilometergroßen Brocken möglich.
Das war Forschung aktuell für heute. Mehr Wissenschaft gibt es heute Abend ab 20.10 Uhr in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.